Dann wollen wir weiterfahren in der Wortbetrachtung bei Apostelgeschichte 20, wenn das korrekt ist. Ja. Wenn der Martin uns den nächsten Abschnitt liest, ab Beginn Kapitel 20 und Andi seine Zusammenfassung. Dankeschön.
Apostelgeschichte 20, Vers 1. Nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich, und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Als er aber jene Gegenden durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und nachdem er sich 3 Monate aufgehalten hatte und als er nach Syrien abfahren wollte, von den Juden ein Anschlag gegen ihn geschehen war, wurde er des Sinnes, durch Mazedonien zurückzukehren. Es begleiteten ihn aber bis nach Asien Sopater des Pyrrhus, Sohn ein Beröer von den Thessalonichern, aber Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus und Tychikus und Trophimus aus Asien. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Am ersten Tage der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, indem er am folgenden Tage abreisen wollte, und er verzog das Wort bis Mitternacht. Es waren aber viele Fackeln in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Ein gewisser Jüngling aber mit Namen Eutychus saß im Fenster und wurde von einem tiefen Schlaf überwältigt. Während Paulus noch weiterredete und von dem Schlaf überwältigt, fiel er vom 3. Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und fiel auf ihn, und ihn umfassend sagte er: Mache keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er also ab. Sie brachten aber den Knaben lebendig und wurden nicht wenig getröstet. Wir aber gingen voraus auf das Schiff und fuhren ab nach Assos, indem wir dort den Paulus aufnehmen wollten. Denn so hatte er es angeordnet, da er selbst zu Fuß gehen wollte. Als er aber in Assos mit uns zusammentraf, nahmen wir ihn auf und kamen nach Mytilene. Und als wir von da abgesegelt waren, langten wir am folgenden Tage Chios gegenüber an. Des anderen Tages aber legten wir in Samos an, und nachdem wir in Trogylion geblieben waren, kamen wir am folgenden Tage nach Milet. Denn Paulus hatte sich entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, damit es ihm nicht geschehe, in Asien Zeit zu versäumen. Denn es ereilte, wenn es ihm möglich wäre, am Pfingsttage in Jerusalem zu sein. Bis hierher.
Ja, ich habe einige Punkte zum letzten Mal vorbereitet, die ich gerne vorlese. Der Silberschmied macht Götzen, um Geld zu verdienen. Durch Paulus und dessen Botschaft ist seine Existenz gefährdet. Er geht sehr geschickt vor, damit er sein Erwerb nicht verliert. Noch heute leben viele Menschen vom Geschäft mit den Religionen, selbst manche Evangelikale. In der römisch-katholischen Kirche ist alles durchsetzt mit Götzen. Wir lesen lediglich von zwei Aufständen gegen Paulus, die nicht durch die Juden angezettelt wurden. Doch bei allen Aufständen ging es immer ums Geld und hinter jedem Anschlag steckt letztlich immer Satan, der Vater der Lüge und Menschenmörder von Anfang an. Das Wort Tempel wird in verschiedenen Zusammenhängen verwendet. Nur selten wird damit der Tempel des lebendigen Gottes gemeint. Der Silberschmied hat verstanden, was Paulus der Volksmenge in Athen sagte und wusste dadurch, dass seine Skulpturen nichtige Götzen sind. Selbst der Statthalter weist auf diesen Betrug hin. Dazu habe ich einige Bibelstellen aufgeschrieben. Ein Demagoge ist jemand, der eine Volksmenge durch leidenschaftliche Reden aufhetzt und verführt. Bewusst nicht alles zu sagen, gehört zu den Prinzipien eines guten Demagogen. Genauso neigt er alles übertreiben oder er neigt dazu, alles zu übertreiben, was seiner Verführung nützlich sein könnte. Im Theater von Ephesus hatte für circa 2.500 Menschen Platz. Das entsprach zur Zeit des Aufstandes einem Zehntel der Bevölkerung. Doch die meisten Menschen, die sich dort versammelten, wussten nicht, worum es ging und ließen sich einfach mitreißen. Auch wir können leicht beeinflusst werden. Darum sollten wir nie an solche Massenaufläufe wie Demonstrationen teilnehmen. Paulus handelt oft nicht vernünftig und musste auch hier aufgehalten werden. Er musste sozusagen von seinem falschen Mut gerettet werden, sonst war er bestimmt von der Menge gelüncht worden. Das heißt, ohne Urteil grausam misshandelt werden oder selbst getötet. Denn Paulus hatte nichts von dem getan, was ihm vorgeworfen wurde. Der Judenhass hielt die Menge 2 Stunden in Rage. Der Judenhass ist ein Hass ohne Grund. Es sind weltliche Satzungen und Gerichte, die Ordnung bringen und das Böse verurteilen. Wir beten zudem für die Obrigkeit, dass sie die Volksmengen bei Bedarf beruhigen können, auf dass wir ein für Gott wohlgefälliges, stilles Leben führen können. Dazu kann man 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 2 oder Römer 13, Verse 3 und 4 lesen. Diese Römerstelle schrieb der Paulus in der Zeit Neros, einem gefürchteten Christenverfolger. Die Epheser hatten, wie später die Islamiten, einen Meteoriten, den sie verehrten. Noch heute muss ein Muslim einmal in seinem Leben nach Mekka gehen und den Würfel mit dem vermuteten Meteoriten darin umkreisen. So, das war's von mir. Es war ein bisschen viel dieses Mal. Vielleicht hat noch jemand weitere Punkte, die wichtig sind, oder Korrekturen.
Es sind noch 2 Dinge gerade so durch den Kopf gegangen. Bei dem Stichwort Demagoge. Eine typische Art und Weise von Demagogen ist das Strohmann-Argument. könnt ihr mal googeln, was das genau ist. Ich will es jetzt nicht ausführen. Punkt 2. Als ich in der Reha war vor Jahren, saß ich am Tisch mit einem Atheisten, der war Künstler. Dann habe ich dann das zweite Gebot gesagt, du sollst dir kein Bildnis machen in Bezug auf ja, Glauben und Religion. Und da hat er losgelegt, völlig Atheist, aber er war Künstler eben, hat gesagt, die schönste Kunst kam doch durch die katholische Kirche. Kunst vor allem im Mittelalter, also das wissen wir ja, Michelangelo zum Beispiel, schöne Kirchen, Gebäude, Fenster, Buntglasfenster und so weiter. Ja, das ist richtig, aber trotzdem gilt das Gebot und ich denke mal, das zeigt einfach, dass diese Religion wie das katholische mit dem christlichen Glauben außer dem Namen nichts zu tun haben. Der Bezug war natürlich auch, dass Künstler, jetzt wie der Silberschmied, sehr gut dran verdient haben in Ephesus und eben später auch alle möglichen Künstler sehr gut verdient haben durch eben die Kirche, sonst hätte es die gar nicht gegeben. Als Künstler kann man das schätzen, aber im Glauben spielt es keine Rolle.
Wir sind im Kapitel 20 angelangt und da sehen wir eine für den Apostel Paulus persönlich sehr unruhige Phase. Er hatte etwas im Plan, wo er hingehen wollte, war aber sehr ungeduldig, selber persönlich sehr ungeduldig. Er wusste auch, dass er gewissen Gefahren ausgesetzt war. Man sieht das dann im Verlauf der Geschichte. Er konnte nicht einfach mit jedem Schiff weiterfahren, weil er in Gefahr war vor den Juden. Er musste schauen, dass er nicht in ein Schiff dann kommen würde, wo es viele Juden hatte, weil die hätten ihn getötet. Warum wollten ihn die Juden ermorden? Und das ist eine ganz typische Sache, das sieht man auch im Islam, das im Judentum dasselbe wie im Islam. Wenn sich jemand im Islam bekehrt zum Herrn Jesus, dann ist der in großer Gefahr, Hals abgeschnitten, und derjenige, der ihn zum Herrn Jesus geführt hat. Und so sieht man im Kapitel 18, der Apostel Paulus konnte durch seinen Dienst zwei bekannte Juden zum Herrn Jesus führen. Zwei bekannte Juden. Und jetzt kommt der Druck, geleitet durch Satan, versuchen die Juden ihn noch mehr zu bekämpfen. Und warum? Wenn jemand das Judentum verlässt und zum Herrn Jesus Christus im Glauben findet, dann ist das eine Blamage für die Juden. Im Islam ist das genau dasselbe. Das fassen die als eine Blamage auf und dazu sind sie fähig, jeden Krieg zu beginnen. Und so sind wir jetzt im Kapitel 20 angelangt. Wir haben schon weitere Tumulte von Juden inszeniert und zwei Tumulte, die von Heiden inszeniert waren. Also der Apostel Paulus, der wurde geübt und geprüft.
Und ich glaube, wir haben gar nicht alles erfahren in der Apostelgeschichte, was ihm so widerfahren ist. weiß es gar nicht, wo steht es denn, Korintherbrief oder irgendwo, wo er aufzählt, was im Detail mit ihm geschehen ist, dass er zum Beispiel vier oder fünfmal geprügelt wurde oder sogar mal Schiffbruch erlitten hatte vor der Fahrt nach Rom, denke ich mal. Also das ist dann schon heftig. Also er war überall in Gefahr.
Das steht im 2. Korinther 12.
Danke.
Der Grund ist vielleicht auch noch interessant, Apostelgeschichte 9,16. Da erfahren wir ja mit dem Ausspruch an Ananias, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Es ging ja darum, weil er der Verfolger der Christen war, der Paulus einst. Und diese Prophetie wurde dem Ananias in Apostelgeschichte 9,16 vorausgesagt.
Und auch noch ein Vers aus Kolosser 1, Vers 24. Da steht es auch schön von Paulus. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes und so weiter. Eben, er leidet auch eigentlich für die Versammlung, oder? Zu den Leiden Christus eigentlich vollendet er und geht weiter.
Kurz zu den Verfolgung, was wir gerade hatten. 2. Korinther 11, Abvers 25 sind dann 4 oder 5 Verse, wo das dann geschildert wird. Und am Schluss kommt dann Vers 12 zu etwas viel Wichtigerem. Und dass er eben in den dritten Himmel entrückt worden ist und auch deshalb, ja, wo ein Engel Satan ihn dann schlägt wegen der vielen Offenbarungen. Auf der einen Seite viel Leiden, auf der anderen Seite extrem viel Privilegien von Gott, eben den Christen offenbaren zu dürfen. Ja, das ist schon so, gehört beides dazu anscheinend.
Und er ist hier ja nicht nur jetzt viel gereist, extrem viel gereist, so in diesem Kapitel 20, in den ersten 10 Versen extrem. Er ist ja bis nach Jugoslawien hochgereist, steht in der Apostelgeschichte 15, im Römer 15, also Illyrium, also heutigen Jugoslawien, ganz hoch, und konnte dort das Evangelium verkündigen. Nein, er hat auch geschrieben. Man weiß nicht ganz genau, 3 oder 4 Bücher, also hat er hier jetzt geschrieben. Ob er wirklich auch den Galaterbrief hier geschrieben hat, da gibt es unterschiedliche Ansichten, kann man nicht genau definieren, aber unglaublich viel geschrieben. Und wenn man denkt, so schreiben, bekam es ja, und musste es diktieren, hatte nicht jeden Brief selber geschrieben, kaum einer hat den selber geschrieben, aber das brauchte Zeit. Die haben Buchstaben um Buchstaben geschrieben, also der war ausgefüllt mit unermesslich viel Arbeit, während dem Reisen, während dem Evangelisieren.
Da kommt mir der Mose in den Sinn. Der war ja auch diese 40 Jahre in der Wüste und das ist eigentlich auch ein langes Werk. Also diese 5 Bücher Mose, die er fast bis zum Ende geschrieben hat. Das brauchte auch viel Zeit. Wahrscheinlich waren da die 38 Jahre notwendig, um alles niederzuschreiben.
Wobei das letzte Buch ging ja sehr schnell, da hat er nicht so viel Zeit gehabt. Das hat er dann in den Ebenen da vor den Mördern geschrieben oder diktiert. Das Schöne ist, dass man so auch wirklich sieht, dass er das geschrieben hat, weil Gott ihm wirklich direkt den Auftrag gibt, schreibe. Schreibe, was ich mehrfach erwähnt in den 5 Büchern Mose, dass es auch schreibt und wie das die anderen dann gemacht haben. Die haben ohnehin geschrieben und manches war von Gott inspiriert, anderes vielleicht nicht. Ich glaube, er hat ja mehr als 2 Korintherbriefe geschrieben. Aber 2 davon sind inspiriert und eben in den Kanon aufgenommen worden. Ja, die hatten halt auch ein bisschen mehr Zeit, die haben kein Fernsehen gehabt und keine Social Media. Dann konnten die schon solche Dinge machen.
Im Vers 2 heißt es, als er aber jene Gegenden durchzogen, also Gegenden, das ist Mazedonien, durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte. Eben, er hat sie mit vielen Worten ermahnt, also ermahnt heißt ja unten O, ermuntert, getröstet. Oder er hat, also wahrscheinlich schon mal dort durchgelaufen, aber er hat sie dann eben aufgebaut, ermuntert, getröstet. Ja, eben, das ist ja auch heute so, oder wenn sich jemand bekehrt, oder muss man ja dann eben dann noch ermuntern, belehren, oder? Ermuntern, belehren, oder? Das ist gerade auch so wichtig, oder? Wenn sich jemand bekehrt, nur etwas weiß, eben damit er belehrt wird, ist auch wichtig. Das hat Paulus eben auch getan.
Dann im Vers 3 eben auch so ein berühmter Haken, den er schlagen musste, weil er war einfach in Gefahr, einem Anschlag ausgesetzt zu werden. Und da hat er selber gemerkt, oder es wurde ihm gesagt, und dann konnte er nicht sich einfach in einem Haus verstecken, der musste wirklich von Land zu Land gehen. Im Vers 3, wenn wir das lesen, das ging dann natürlich nicht um 10 oder 20 Kilometer, das ging weiter. Also Vers 3, als er nach Syrien abfahren wollte, das wollte er, das hatte er im Sinn, er hatte ein Ziel und er hatte ein Datum vor Augen, das Datum hat er verpasst vom Ziel, das Ziel hat er dann aber erreicht. Das sehen wir dann noch. Abfahren wollte, von den Juden ein Anschlag gegen ihn geschehen war, wurde er des Sinnes, durch Mazedonien zurückzukehren. Müssen wir uns das mal vorstellen. Syrien, dann bist du nicht einfach in Mazedonien am anderen Tag. Da musst du nämlich wieder voll durch ganz Griechenland, entweder zu Fuß oder zu Schiff. Es ist übrigens auch interessant, wenn man seine Schifffahrten dann anschaut, da hat er einzelne Schifffahrten zweimal gemacht, die gleiche Strecke. Aber das ging nie immer gleich schnell. Das ist nicht wie heute. Man kann dann plötzlich in eine windstille Phase kommen, also damals. Heute spielt das nicht so die Rolle. Und dann haben wir eine Aufzählung der 7 Hauptbegleiter, sind da 7 Hauptbegleiter gewesen. Und ich habe nur gelesen, also ein Hinweis, einer, der Gaius, der ja aufgezählt wird, da muss man aufpassen. es gibt sehr wahrscheinlich in der Bibel, also im Neuen Testament, nicht einen Gaius, sondern drei. Also man muss, manchmal ist es gut, wenn man die nicht zu einem macht. Weil Gaius, das gab es natürlich viele. Und dass man nicht denkt, ah, das ist jetzt immer derselbe, weil dann hätte man ein Herkunftsproblem. Denn vom Gaius wird gesagt, woher er kommt. Und da gibt es zwei verschiedene Herkünfte. Also gibt es zwei, wenn nicht drei Gaius im Neuen Testament. Wir haben ja den Hinweis, oder? Beim Gaius wird dann gesagt, dass im Fall der von Derbe, weil es gibt noch einen anderen, vielleicht gibt es noch zwei andere. Und da muss man auch sehen, das Zusammenrufen dieser Truppe, mit der er dann weitergegangen ist, das ging, ich will jetzt nicht von moderner Technik reden, die gab es einfach so nicht. Das heißt, manchmal musste man vielleicht den Boten dorthin und dorthin senden, um jemand dann nach hier oder da zu beten. Und dann, auch wenn er Apostel Paulus war, nicht jeder hat ihm gleich gehorcht. Das sieht man dann auch in der Apostelgeschichte. Da sagt einer, nee, ich will jetzt nicht. Später, aber jetzt will ich nicht. Also mit diesen Übungen, das sind natürlich Übungen, musste auch er sich abfinden. Er war nicht einfach der Apostel, der absolut regieren konnte. War er auch nicht, war ein Mensch wie du und ich.
Aber es war schön, eben, dass diese Menschen eben für Paulus eingestanden sind, ihm geholfen haben. Eben, das braucht es auch, wenn er ganz allein, das ist ja bei uns auch so, ja, wir stehen ja auch für uns einander ein. Wenn du ganz alleine bist, dann das ist schwierig, oder? Dann gibst du auf, oder? Wenn einer ein bisschen vorwärts macht, oder? Braucht er einfach Freunde, die ihm helfen. Ja.
Also ich erinnere mich an meine Zeit im Beruf, wo ich sehr viele Dienstreisen gemacht habe und wo wir auch viele Gäste empfangen haben. Selbst da ist es üblich gewesen, wenn du in ein fremdes Land gekommen bist, da hat dich jemand abgeholt, sich um dich gekümmert, dir alles organisiert, dich zum Essen eingeladen oder du hast ihn mal eingeladen. Und umgekehrt, wenn Leute zu Besuch kamen, wurde auch gekümmert. Kleines Programm, damit wir einfach, das ist so üblich, damit da eine gute Zusammenarbeit herrscht. Und damals war es noch viel mehr notwendig, weil die ja gar nicht die modernen Fortbewegungs- und Kommunikationsmittel hatten. Die mussten noch viel mehr zusammenhalten. Ja. Und das finde ich schön. Und außerdem finden wir dann im Vers 5 wieder erwähnt, dass ein gewisser uns, also ein Lukas, wieder dazugestoßen ist. Woher war es sie oder er? Und jetzt ist wieder uns, also da kommt jetzt der Lukas wieder persönlich ins Spiel.
Sie kam ja hier dann nach Vers 6 von Philippi nach Troas. Und in Vers 7 ist mir jetzt aufgefallen, wo es heißt, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen. Was ist da jetzt mit gemeint? Anscheinend nicht das Brotbrechen aus 1. Korinther 10 und 11, oder? Denn es wurde da ja, wie ich glaube, erst dem Apostel Paulus geoffenbart. Aber der Herr Jesus sagte ja zum Beispiel in Lukas 22 beim Abendmahl, dies tut zu meinem Gedächtnis. Haben Sie das Brotbrechen an sich gefeiert? mit dem Wein und dem Brot zusammen? Oder was haben die da, oder war das einfach nur ein alter jüdischer Brauch, das Brotbrechen? Ich glaube, in Jeremia, ich weiß jetzt nicht, wo steht da irgendwas von, aber ist es das Brotbrechen vom Abendmahl oder was für ein Brotbrechen haben sie da praktiziert?
Es ist vielleicht auch so, Daniel. Wann hat der Apostel Paulus den ersten Korintherbrief geschrieben? Jetzt, hier. Er hat ihn hier geschrieben. Und darum denke ich schon, dass es das Brotbrechen ist und wann er es empfangen hat. Das mit dem vom Herrn Jesus, er hat es ja vom Herrn Jesus empfangen, die Belehrung über das Brotbrechen über den Tisch des Herrn. Wann er es empfangen hat, wissen wir nicht. Vielleicht schon etwas früher, aber geschrieben hat er es da schon, war bereits geschrieben. Und darum sind sie dann am ersten Tag der Woche zusammengekommen. Das ist also unser heutiger Sonntag. Der hat bei ihnen angefangen am Samstagabend 18.00 Uhr. Hat der erste Tag der Woche angefangen. Für uns ist klar natürlich, wir rechnen nicht so, wir rechnen nach, was ist das für eine mitteleuropäische Zeit, keine Ahnung, wir rechnen von Mitternacht zu Mitternacht, aber sie haben zum Teil aus dem Johannesevangelium, dort haben sie römisch gerechnet, gerechnet vom Sabbatende beginnt der erste Tag. Und wir finden den Sonntag, den sogenannten Sonntag, in der Hinsicht in allen vier Evangelien, in allen vier Evangelien finden wir den ersten Tag der Woche. Und wir finden ihn eben hier in Apostelgeschichte 20, Vers 7 und im 1. Korinther 16. Dann haben wir den ersten Tag der Woche auch noch. Nicht zu verwechseln mit dem Tag des Herrn in der Offenbarung. In der Offenbarung 1 wird oft gesagt, der Johannes hätte am Sonntag die Offenbarung empfangen. Das ist ja, um nicht zu sagen Blödsinn, das ist lustig, aber falsch. Der Johannes, der hat den Tag des Herrn gesehen. Den Tag des Herrn. Und das ist die Offenbarung. Und der Tag des Herrn, der ist eben nicht ein Tag. Der Tag des Herrn ist, wenn man es genau nimmt, 1007 Jahre ist der Tag des Herrn. Sonntag ist immer erster Tag der Woche. Sonntag ist immer erster Tag der Woche. Lasst euch nichts anderes einreden.
Und in der Apostelgeschichte 2, sie verharrten in der Lehre der Apostel und Brechen des Brotes. Wie kann man das noch jetzt erklären? Ich weiß jetzt nicht die Versstelle. Ich glaube, das war Apostelgeschichte 2, Vers 42 oder 41. Weiß ich jetzt nicht.
Also 2,42. Meint, da haben sie Brot gebrochen. Aber das war nicht das, sondern haben sie zusammen gegessen. Das ist der Ausdruck von Zusammenessen. Man muss auch aufpassen, im ersten Korintherbrief, da sieht man, dass der Apostel Paulus ihnen auch zeigt, ja, im Zusammenhang mit dem Brotbrechen haben sie zu Hause sich vollgefressen und vollgesoffen. Die Korinther haben im ersten Korintherbrief kein Brotbrechen gemacht. Steht nicht im ersten Korintherbrief, sondern er sagt, das, was ihr macht, ist, ich sage es euch langsam zum Mitschreiben, kein Brotbrechen, hat der Apostel Paulus den Korinther gesagt. Das ist gar kein Brotbrechen, das ist ungeheuerlich, ungebührlich, oder das ist vielleicht besser, ungebührlich. Und hier haben sie in Apostelgeschichte 20, haben sie auch nicht am Sonntag das Brot gebrochen, stimmt, auch nicht. Sie haben es am Montagmorgen gemacht. Das nur so nebenbei. Das ist ganz wichtig, um den Ernst etwas herauszunehmen. Ob man den Tod des Herrn Jesu Christum am Montag oder am Sonntag oder am Samstag oder am Freitag verkündigt. Also wenn ihr zusammenkommt und übereinkommt, dann ist okay.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die haben wahrscheinlich in Apostelgeschichte 2 oder auch später eine Agape gemacht, ein Liebesmahl. Und er hat jetzt im 1. Korinther 11, Vers 24, einfach eine ganz spezielle Offenbarung gegeben, was eben das Brotbrechen ist und was da bei der Versammlung geschieht, nämlich ein Gedenken, im Sinne von Anbetung, ja, denke ich mal, ist das auch eine Gemeinschaft, dass alle damit übereinstimmen.
Ich wollte nur einwerfen noch, die Leute, die haben ja gearbeitet und wenn einer arbeitet, da hat er gar keine Zeit am Tage. Und so kam es dann dazu, dass Paulus dann ein bisschen die Nacht hineinzog. Die haben sie getroffen und dann ein bisschen die Nacht zusammen geblieben. Und das ist für unser Denken sehr ungewöhnlich. Ja, wie das denn? Nachts schlafen wir. Die haben die Zeit anders genutzt.
Ja, man muss auch sehen, ob das jetzt besonders schlau war von dem Apostel Paulus, so eine lange Zusammenkunft zu machen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Wir sehen nämlich die Folgen. Die Folgen sind interessant. Ja, es gab eine Totenauferweckung, aber ob es notwendig war. Zum Beispiel, ich finde es ganz gut, wenn der Olivier um 21.30 Uhr sagt, guten Abend, liebe Geschwister.
Ihr seht es ja, wenn ich zwischendurch gehen muss, dann würde ich dann auch umkippen.
Schön ist aber eben, dass der erste Tag der Woche jetzt hier, heute noch nach 2000 Jahren immer noch der Sonntag ist, oder der erste Tag der Woche, dass sich das eingebürgert hat, oder eigentlich in den christlichen Hemisphären. Das ist mal richtig biblisch, oder? Da haben die Christenheit jetzt gut gemacht, oder? Das hat man frei und kann ebenso am Sonntagmorgen zusammenkommen, oder? Nur einer hat das gesagt, aber das ist mal immer noch gut. Und hier im Vers 1 heißt es noch, versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen. Eben, er unterredete sich, aufgeschrieben, eben dia legomai, eben unterreden heißt das mehr Wortwechsel. Eben, das ist auch noch interessant, oder? Miteinander, oder? Sie haben vielleicht auch viele Fragen natürlich gestellt und vielleicht nachher dann Paulus schon mehr gelehrt natürlich, oder? Aber eben finde ich noch schön, oder? Das ist wichtig, oder?
Wenn ich auch noch Dialegomai machen kann mit dir. Wir sehen das erst den ersten Tag der Woche natürlich im Alten Testament schon. Den ersten Tag der Woche und zwar dann, wenn eine neue Haushaltung prophetisch angekündigt wird, dann haben wir den ersten Tag der Woche. Und wo haben wir das? 3. Mose 23, Vers 7, glaube ich. Ich habe mir das so gemerkt. Vers 7. 3. Mose 23, Vers 7. Da haben wir den Sonntag. Prophetisch den Einschub der Gnadenzeit.
Ganz kurzer Hinweis noch. Bis 1974 war in Deutschland offiziell der erste Tag der Woche Sonntag. Ab 1975 war der erste Tag der Woche Montag, wurde umgestellt. Ist mir damals sofort aufgefallen.
Wollte ich auch gerade bemerken, wobei ich nicht genau wusste, wann das passiert ist. Aber als Kind wusste ich auch, Sonntag ist der erste Tag. Und später war er Wochenende. Am ersten Tag, 3. Mose 23, Vers 7, soll euch eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Das war der Vers, glaube ich.
Ja, und dann sieht man das Neue. Das Neue, prophetisch gesehen, ein Einschub Und zwar ein Einschub, man kann ihn nicht berechnen, wie lang er ist. Und das ein wunderbares Bild der Gnadenzeit. Man kann nicht berechnen, es ist unmöglich zu berechnen, wie lang dieser Einschub dann ist. Und dann beginnt es wieder mit Israel.
Ich hatte auch noch so eine kleine Bemerkung. Wir haben ja gehört wegen dem ersten Korintherbrief, dass es eben jetzt in diesem Abschnitt, in unserem Bibelabschnitt von Apostelgeschichte, zur Verfassung dieses Briefes kommt und eben wegen diesem Brotbrechen. Und der Hinweis finden wir ja in 1. Korinther, Vers 11. Denn es ist mir von euch kund geworden. Und das macht doch irgendwie aufmerksam. Da wurde ausgetauscht, also da wurde Briefwechsel gemacht. Er hat, oder Boten haben es ihm gesagt, dass es eben zum Anlass kommt, diesen Korintherbrief zu schreiben. Unter anderem eben diese Sache mit dem Brotbrechen. Also das finde ich ja noch irgendwie bemerkenswert. Dieser Vers zeigt uns, dass da ein reger Austausch stattfand.
Welcher Vers genau war das bitte im Kapitel 11?
Nicht Kapitel 11, Vers 11. Kapitel 1, Vers 11. 1. Korinther 1, 11. 1, 1, 1. 3 mal 1.
Da kann ich ja in Kapitel 11 lange suchen.
Hier sehen wir auch, wir sind in der Apostelgeschichte. Wir haben einen Übergang vom jüdischen Zeitberechnung zum unserem Zeitberechnung. Es kann nämlich sein, dass der Apostel Paulus hier mit ersten Tag der Woche schon unsere Zeitrechnung hat. Und zwar wegen einem Wort. Könnte es so sein. Und das Wort steht im Vers 8. Er verzog das Wort bis Mitternacht. Das ist kein hebräisches Denken. Der Hebräer denkt von Abend zu Abend. Und die haben dann zwei Abende, aber nicht Mitternacht, gesagt in den Evangelien. Ich glaube, in den Evangelien kommt das Wort Mitternacht gar nicht vor. Irrtum vorbehalten. Aber hier sehen wir dann bis Mitternacht und das wäre dann wirklich unsere Zeitrechnung Montag, morgen früh, ganz früh.
Es heißt ja dann noch, es waren aber viele Fackeln in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Ein gewisser Jüngling, aber ich nahm Eutychus am Fenster, ist eingeschlafen. Eben, es hatte viele Fackeln im Obersaal, oder? Und dann hat es noch viele Fackeln. Das gibt natürlich gewaltig CO2, oder? Das ist auch ein Grund, warum er, oder? Es hatte viele Leute, sicher viele Leute drin im Obersaal und eben dann die vielen Fackeln noch. Und dann ist er halt eingeschlafen, ja.
Nur zum Sagen. CO2 hat da keine Rolle gespielt. Die Fenster waren offen, denn der ist durch ein offenes Fenster gestürzt.
Nochmal wegen Mitternacht. Ich habe gerade nachgeschaut. Bei Matthäus 25 kommt das vor, Vers 6. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen.
So wachet denn nun, ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt, des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnschrei oder frühmorgens. Markus 13, Vers 35. Und Lukas 11, Vers 5 kommt es auch vor.
Ja, es muss ja eigentlich auch sein, kommt mir in den Sinn, wenn es zwei Abende gibt, irgendwo muss dann die Mitte sein.
Etwas anderes ist, ob man die Mitternacht als Beginn eines neuen Tages ansieht oder ob es 18 Uhr ist. Und das ist jetzt, man kann den Begriff Mitternacht verwenden, ohne das andere auszuschließen oder einzuschließen.
Die Nacht wurde ja dann noch in Wachen unterteilt. Da gab es ja auch drei Wachen, glaube ich, die man dazu nannte, um die Zeit ein bisschen einzuordnen. Das hat dann mit dem Wachwechsel zu tun.
Wenn das jetzt ein jüdisches Haus gewesen wäre, hier in der Apostelgeschichte 20 ab Vers 7, wenn es ein jüdisches, dann wäre es nicht nach Gesetz gebaut worden. Denn die mussten schauen, dass niemand vom Dache fällt. Also die mussten, das war im 5. Buch Moses, haben wir die Vorschrift, die mussten schauen. Das heißt, das ist halt offensichtlich kein nach jüdischer, biblischer Vorschrift erbautes Haus gewesen. Sonst wäre das so einfach nicht, es hätte nicht passieren dürfen.
Das war die erste Vorschrift zur Arbeits- und Bausicherheit. Habe ich immer gern zitiert.
Und da hat Gott wirklich Gnade gegeben, dass durch den Apostel Paulus dieser Jüngling, dieser Eutychus, wieder zum Leben zurückkam. Er konnte zwar sagen, seine Seele ist noch in ihm, aber der Satz vorher steht, er war tot. Also da muss man auch sehen, was er meinte. Er konnte ihm das Leben wieder geben. Also Gott konnte durch den Apostel Paulus das Leben wieder geben. Was wäre passiert, wenn das nicht geschehen wäre? Übrigens, bei uns hat jetzt das Bild wieder gewechselt. Jetzt haben wir, also gut, stimmt bei uns sowieso etwas nicht momentan mit dem Bilddarstellung, ist ja egal. Ja, ich höre auf.
Ist dieses macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Ist das irgend so eine jüdische Gepflogenheit, ein jüdisches Denken, oder kann man da etwas aussagen, was das bedeutet?
Ich denke einfach, das ist eine normale Handlung. Also wenn irgendwo etwas passiert, zum Beispiel bei dir im Geschäft, das Erste, was du sagst, ist Ruhe. Oder macht kein, also ich hätte es so, ich denke, das ist eine normale Reaktion. Ich meine, der Paulus, auch wenn er Apostel ist, er war ein ganz normaler Mensch. Oder? Ich meine, der war auch schockiert. Der hat nicht einfach gedacht, ja, dem gebe ich jetzt das Leben wieder.
Interessant ist die Bibel. Berichtet solche Dinge immer unaufgeregt, sachlich, nüchtern. Aber wir wissen natürlich, wir sind Menschen voll Gefühle und das schockiert natürlich schon. Die Lehre, die ich daraus ziehe, die Anwendung. Ja, wir dürfen unsere Gefühle haben, aber wir müssen sie kontrollieren und kanalisieren, dass wir das alles ja, ordentlich abarbeiten, nicht in Panik geraten und so.
Wenn man ja, da war Tumult, da könnt ihr sicher sein, da war jetzt Tumult, der Tychikus ist runtergefallen. Und da waren ja nicht nur zwei, drei, da waren viele zusammen. Und jetzt geschieht das. Erste Folgerung, Tumult, Lärm. Und darum sagt er auch, mache keinen Lärm. Mache keinen Lärm. Und dann im Vers 10 und 11, nachdem der Tychikus wieder zum Leben zurückgekommen ist, jetzt ist interessant, da lesen wir jetzt nicht, dass alle das Brot gebrochen haben. Es wird nur noch vom Apostel Paulus gesagt. Er hat gegessen. Und es könnte auch sein, dass das jetzt hier eine Mahlzeit war. Es steht nämlich nicht, dass er mit den anderen das Brot gebrochen hat, sondern im Vers, also so lese ich es wenigstens, im Vers 11, und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, also, oder er hat eine spezielle Akthandlung gemacht mit dem Brotbrechen, könnte er sein, aber das ist mir irgendwie nicht klar.
Mir klingt es fast so, als hätte er sich gestärkt vor der Reise und hat dabei noch geredet, bis er eben dann losgereist ist, bis im frühen Morgen.
Ja, und offensichtlich kam der Tychikus erst nachher zu ihnen zurück, im Vers 12. Also, aber eben, ob das jetzt absolute Chronologie ist, das ist, eben, ist es auch oft nicht, oder meistens nicht. Auf jeden Fall, alle sind wieder getröstet, alle sind happy gewesen, als der Knabe lebendig zurückgebracht wurde.
Interessant ist auch, dass der Paulus auch anschließend, also nach dieser Auferstehung des Jünglings, da noch lange geredet hatte, bis zum Anbruch des Tages. Also hatte er noch so viel zu erzählen, sich zu unterreden, bevor er ging, oder ja. Ist einfach interessant. Und auch interessant dünkt mich ja, dass der Eutychus, der im Fenster schlaft, der hat ja wohl die beste Luft. Oder? Also von dem her müsste er eigentlich am wachesten gewesen sein von den physikalischen Voraussetzungen. Aber es war halt abends und ja.
Vielleicht noch zwei Bemerkungen. Erstens die technische zu den Fackeln. Martin hat erwähnt, wegen den Fackeln. Also wenn so Fackeln leuchten und flackern, das kann natürlich, wenn man als junger Mann einfach darauf schaut, kann das sehr einschläfernd wirken. So flackerndes Licht, also das ist auch möglich. Und das Zweite im Vers 7. Olivier, warum ging die Rede so lang von Paulus? Der Paulus hat nicht allein geredet. Ich kann mir vorstellen, die haben den Löcher in den Bauch gefragt. Und ich hätte jetzt gesagt, der Paulus hätte dann so viel Ding haben müssen, sagen, so jetzt unterbrechen wir, machen wir morgen weiter, weil es einfach zu lang wurde. Aber es gab halt solche, die haben weiter gefragt. Er war ein armer Kerl, der musste einfach.
Ja, und eben ein junger Mann, oder? Und vielleicht müde noch von der, von der Arbeit, weiß ja nicht, oder? Aber es ist einfach menschlich, oder? Dass mal jemand da einschläft, oder? Das ist jedem vielleicht auch schon uns mal passiert, oder? Und im Garten Gethsemane, oder? Die Jünger sollten doch beten, oder? Aber ihnen war das gar nicht bewusst, was da passiert. Und sind eingeschlafen, der Jesus sagt ihnen, ja, dann schlaf doch gleich weiter, oder? So ist der Mensch, oder? Aber eben,
Auferweckung, oder? Das konnte Elia und Elisa schon haben auferweckt, wenn Glauben da ist, oder? Und auch hier Paulus durch Glauben, durch den Geist Christi, oder, wird auferweckt, oder? Ein großes Zeugnis, oder? Zeichen und Wunder, oder? Hier.
Apropos Schlaf, also früher, als ich in die katholische Kirche ging, die Predigt war das beste Schlafmittel. Man musste richtig kämpfen, um wach zu bleiben. Passiert bei uns nicht, weil jeder reden soll oder darf. Aber dort eben hat einer geredet und meistens nicht gut. Und es war nicht so interessant. Und dann ist man halt weggetreten ein bisschen.
Man kann hier auch lernen. Also das, was jetzt Wolfgang gesagt hat. Jeder kann. Und ihr könnt sicher sein, da haben viele gefragt, den Apostel. Viele haben gefragt. Darum hört es nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Und das Fragen, das ist doch eine gute Möglichkeit, übrigens auch hier in der Bibelstunde, oder? Fragen, was bringt am meisten Leben in die Bibelstunde? Das sind doch die Fragen vom Andreas. Da wartet man immer, wann kommt jetzt die nächste Frage?
Das erinnert mich auch an Sacharja, wo er die Nachtgesichter hatte. Er hat ja auch ständig immer Fragen gestellt, wo dann der Engel sogar gesagt hat, weißt du nicht, was dieses ist? Aber von Fragen, da lernt man ja. Und das bleibt dann auch im Kopf und wird lebendiger, das stimmt schon.
Also ich habe ja auch einiges an Erwachsenenbildung durchgeführt. Und wenn man die Dinge nachhaltig gestalten will, interessant, ist es gut, die Leute aktiv einzubinden, mit Fragen zu beschäftigen und sich selbst eine Lösung finden zu lassen und die dann gemeinsam zu diskutieren. Nicht, dass wir jetzt hier Ergebnisse diskutieren müssen, aber wir unterreden uns auch über Fragen und Antworten. Und was bedeutet das, ja? Das steckt ja immer wieder dahinter, was bedeutet dieser Satz, was bedeutet dieses oder jenes? Und dann kommen wir tief rein. Und das ist die beste Art, das Verständnis zu vertiefen.
Ja, ich hatte jetzt so eine Frage. Also in Vers 13 ist mir das aufgefallen und die Frage dazu ist, wann reiste Lukas ab? Weil eben das Wir haben. Wir aber gingen voraus auf das Schiff und fuhren ab nach Assos, indem wir dort den Paulus aufnehmen wollten, denn so hatte er es angeordnet. Und da ist mir so ein bisschen die Frage entstanden, wann könnte Lukas abgereist sein, zu welchem Zeitpunkt hat er das überhaupt noch mitbekommen? Weil in Vers 7, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, also da haben wir wieder das Wir, Lukas inklusive, aber dann von da weg haben wir keinen Hinweis mehr auf den Lukas. Also die Frage, wann reiste Lukas ab?
Zum Ersten kann man sagen, der Apostel Paulus wollte ja nicht mehr bleiben, der wollte gehen. Das steht in Vers 7. In Vers 7 sehen wir, der Paulus wollte am folgenden Tag abreisen. Und jetzt kommt Vers 13. Wir aber gingen voraus, weil der Apostel Paulus wollte ja nicht mit dem Schiff fahren. Und sehr wahrscheinlich aus Vorsichtsmaßnahme, weil auf dem Schiff, da wäre er großer Gefahr ausgesetzt gewesen, hier, weil da hatte es zu viele Juden. Er musste dann später ein Schiff finden mit weniger Juden. Und er ging ja dann zu Fuß. Er ging dann zu Fuß. Also ich könnte mir vorstellen, dass es einfach am Montagmorgen irgendwann ist der Lukas mit den anderen weiter gefahren, die sind gefahren.
Ja, es war eventuell auch nicht so weit zu Fuß, dass er mit dem Schiff musste vielleicht unten rumfahren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das geografisch ausgesehen, und zu Fuß direkt über das Land hat er eben nicht viel länger als mit dem Schiff. Oder habe ich irgendwie gelesen, aber man müsste es genau geografisch mal anschauen. Ja.
Sind etwa 80 Kilometer über Land, aber mit dem Schiff geht es um so eine Halbinsel rum. Und das haben die damals locker geschafft. Die waren ja gut zu Fuß.
Also das brauchte keine volle zwei Tage, also 80 Kilometer. Ein Mann, wenn er nicht zu viel Gepäck und so, oder mit einer Familie, mit Kindern geht das nicht, aber allein, abgesehen, also 50 Kilometer Märsche haben wir im Militär jederzeit und immer gemacht. Da haben wir nicht so viel Zeit. Und den 100 Kilometer, das ist dann schon etwas mehr, aber das geht dann anderthalb Tage. So von der Größenordnung.
Wir sind das ja heute normalerweise gar nicht mehr gewöhnt. Also ich habe so einen Langspaziergang noch nie gemacht oder eine Wanderung. Aber die damals, die hatten ja gar keine andere Möglichkeit, entweder zu Ross, zu Esel oder zu Fuß. Mit dem Wagen geht auch oder zu Schiff. Und der Paulus ist ja durch ganz Asien gewandert, durch ganz Griechenland. Also der war das gewohnt. Von daher denke ich mal, zwei Tage maximal.
Man sieht halt hier in der Apostelgeschichte die Nöte, die der Apostel Paulus nicht nur von Seiten der Verfolgungen von den Nationen und von den Juden hatte, sondern hatte Nöte innerhalb der Gläubigen. Und das ist dann gerade die Geschichte hier ab Apostelgeschichte 20, Vers 17, die Nöte innerhalb der Versammlung von Ephesus. Er sah schon, er sah den Sturz, den Absturz von Ephesus schon voraus. Darum haben wir ja diese bekannten Verse hier. Also, wir denken immer, ja, wir sind Zeit des Endes, des Abfalls. Der hat schon in der Apostelgeschichte angefangen. Und wir sehen seinen Dienst, der ging eben nicht nur zu den Nationen, sondern er erwähnt sogar hier in Vers 21 zuerst, dass er die Umkehr den Juden gepredigt hat. Steht natürlich Buße, aber wir wissen, was gemeint ist, dass er die Umkehr den Juden und den Nationen bezeugt hat, dass sie glauben sollen an den Herrn Jesus Christus. Und das war so bekannt, das wussten sie. Sie wussten, was sie hatten an dem Apostel. Und er hat das auch apostolisch denen gezeigt, gesagt, was sein Dienst war. Aber er sah voraus, wie schwach alles war, wie immer. Ist nichts Neues. Übrigens, noch ganz kurz, der Mose hat das schon erlebt. Der Mose hat das beim Auszug aus Ägypten schon in den ersten 14 Tagen erlebt, was der Apostel Paulus hier in Apostelgeschichte 20 erlebt hat.
Eben darum wollte er ja dann
Vers 16, also er wollte ja an Ephesus vorbeifahren. Der Paulus hatte sich entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, damit es ihm nicht geschehe, in Asien Zeit zu versäumen, denn er eilte, wenn es ihm möglich wäre, am Pfingsttage in Jerusalem zu sein. Eben wollte wieder nach Jerusalem zu den Juden oder mit ihnen sprechen. Dann Ephesus, weiß jetzt nicht, wie lange das er in Ephesus hier noch war. Oder sie kamen zu ihm. Ja, genau.
Ich möchte doch trotzdem noch etwas sagen wegen diesen 80 Kilometer, zwei Tage. Vielleicht noch den Hinweis aus Vers 11, dass er nämlich bis zum Anbruch des Tages geredet hatte. Ich stelle mir das so vor, dass er dann aufbrach mit seiner Reise. Also der hat ja kaum Schlaf, der Paulus, und musste dann noch so weit gehen. Das ist schon noch eines auf den Deckel, finde ich.
Ja, wir können sicher sagen, der Apostel Paulus sieht man in 2. Korinther 1 und 2. Korinther 12, der ging mehr als an die Grenze. Und er wurde auch mehr als irgendein anderer, den wir kennen, über Gebühr auch von Gott geprüft, oder? Also, das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Geschichte, was der Apostel da durchgemacht hat. Und eben, wenn er dann wirklich jetzt am Montag gleich weitergelaufen ist und die anderen dann getroffen hat, das wäre dann vielleicht Mittwoch gewesen, keine Ahnung, ungefähr so. Ja, irgendwann wird er dann müde geworden sein, aber sicher, ja, sehr müde.
Er konnte dann auf dem Schiff ein bisschen schlafen. Ich habe mal nachgeschaut, wir lesen ja auch verschiedene Ortsnamen und ich habe gerade mal Google Earth aufgemacht. Man kann das wunderschön nachvollziehen, wie er da gefahren ist. Assos, Chios, Mytilene, Samos, Trogylion und dann Milet. Das Milet ist interessanterweise, ich hatte es nicht genau gewusst, südlich von Ephesus. Also schon, da kam man von Norden, von Troas und fuhr dort vorbei in Ephesus und von da, von Milet, hat er dann zurückgesandt nach Ephesus an die Ältesten, um die dann zu sich zu bestellen, was wir jetzt dann hier im Vers 17 lesen.
Das Kurierwesen hat da ziemlich gut funktioniert. Aber da können wir uns vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, wie die uns so an technische Einrichtungen gewöhnt sind. Dann fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 17. Ja, Vers 17. Kapitel 20. Wenn nun noch ein Brot mit uns betet.
Herr Jesus, hab Dank, dass wir uns wieder an dich wenden durften im Gebet mit unseren Danksagungen, Anliegen, Fürbitten. Hab auch Dank, dass wir uns auch unterreden durften. Ja, der Apostel Paulus hat sich unterredet mit den Christen damals und wir dürfen dem guten Beispiel folgend auch uns unterreden und tiefer einsteigen in dein Wort, Herr Jesus, damit wir immer besser verstehen, was du uns in deinem Wort sagen möchtest, dass wir verstehen, wie die Leute gehandelt haben, unter welchen Schwierigkeiten, dass wir auch unsere Umstände vergleichsweise verstehen. Dank, dass wir immer tiefer eben in diese Dinge reinkommen und dadurch auch dich besser und mehr kennenlernen, wie du führst, wie du leitest, welche Umstände du zulässt und wo du Menschen durchrettest. Hab Danke, Jesus. Amen.
Amen.
Amen. So wünschen wir euch allen eine gute Nacht. Schlaft gut und bis am Sonntag.
Ach so.
Tschüss.
Gute Nacht. Gute Nacht.
Gute Nacht. Gute Nacht.
Gute Nacht.